Sie hören den Artikel Helium, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 1. April 2021. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt. Geschichte, Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften, Isotope, Verwendung und Handelsformen, Gefahren, Sonstiges. Helium, altgriechisch Helios, auf Deutsch Sonne, ist ein chemisches Element und hat die Ordnungszahl 2. Sein Elementsymbol ist He. Im Periodensystem steht es in der 18. IUPAC-Gruppe, der früheren 8. Hauptgruppe, und zählt damit zu den Edelgasen. Es ist ein farbloses, geruchloses, geschmacksneutrales und ungiftiges Gas. Helium bleibt bis zu sehr tiefen Temperaturen gasförmig. Erst nahe dem absoluten Nullpunkt wird es flüssig. Es ist die einzige Substanz, die selbst am absoluten Nullpunkt 0 Kelvin bzw. minus 273,15 Grad Celsius unter Normaldruck nicht fest wird. Neben Neon ist Helium das einzige Element, für welches selbst unter Extrembedingungen bis jetzt keine Verbindungen nachgewiesen werden konnten, die nicht sofort nach der Bildung zerfallen sind. Helium kommt nur atomar vor. Das häufigste stabile Isotop ist He4. Ein weiteres stabiles Isotop ist das auf der Erde extrem seltene He3. Das Verhalten der beiden flüssigen Phasen Helium römisch 1 und Helium römisch 2, insbesondere das Phänomen der Suprafluidität von Helium 4, ist Gegenstand aktueller Forschungen auf dem Gebiet der Quantenmechanik. Flüssiges Helium ist ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Erzielung tiefster Temperaturen. Diese sind unter anderem zur Kühlung von Infrarotdetektoren, von Weltraumteleskopen und zur Untersuchung von Eigenschaften wie zum Beispiel der Supraleitung von Materie bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt erforderlich. Helium ist nach Wasserstoff das zweithäufigste Element im Universum und macht etwa ein Viertel der Gesamtmasse der Materie im Universum aus. Nach anerkannter Theorie vereinigten sich rund 10 Sekunden nach dem Urknall Protonen und Neutronen durch Kernfusion zu ersten Atomkernen. Etwa 25% von deren gesamter Masse sind Helium-4, 0,001% Deuterium sowie Spuren von Helium-3. Somit ist der größte Teil des Heliums schon beim Urknall entstanden. Das später im Inneren von Sternen durch Fusion von Wasserstoff entstandene Helium fusionierte zum größten Teil weiter zu schwereren Elementen. Auf der Erde wird Helium-4 in Form von Alpha-Teilchen bei dem Alpha-Zerfall verschiedener radioaktiver Elemente wie Uran oder Radium gebildet. Helium entsteht daraus, wenn das Alpha-Teilchen anderen Atomen zwei Elektronen entreißt. Der Großteil des auf der Erde vorhandenen Heliums ist daher nicht stellaren Ursprungs. Das so entstandene Helium sammelt sich in natürlichen Erdgasvorkommen in Konzentrationen bis zu 16 Volumenprozent. Daher kann Helium durch fraktionierte Destillation aus Erdgas gewonnen werden. Erste Hinweise auf Helium entdeckte 1868 der französische Astronom Jules Janssen bei Untersuchungen des Lichtspektrums der Chromosphäre der Sonne, wobei er die bis dahin unbekannte gelbe Spektrallinie von Helium fand. Helium findet Anwendungen in der Tieftemperaturtechnik, besonders als Kühlmittel für supraleitende Magnete, im Tiefseeatemgeräten, bei der Altersbestimmung von Gesteinen, als Füllgas für Luftballons, als Traggas für Luftschiffe und als Schutzgas für verschiedene industrielle Anwendungen, zum Beispiel beim Metallschutzgasschweißen, als Trägergas bei der Kapillargaschromatographie und bei der Herstellung von Siliziumwafern. Nach dem Einatmen von Helium verändert sich aufgrund der im Vergleich zur Luft höheren Schallgeschwindigkeit kurzzeitig die Stimme, die sogenannte Mickey-Maus-Stimme. Abschnitt 1 – Geschichte. 5 Bilder illustrieren diesen Abschnitt. Das vollständige Spektrum der Sonne. Die Spektrallinien von Helium, besonders auffällig ist die gelbe Spektrallinie. Das Spektrum einer Helium-Gasentladung. ein Bild von Jules Janssen, dem ersten Entdecker des Heliums, und ein Bild von Sir William Ramsay. Hinweise auf das Element Helium erhielt man zum ersten Mal aufgrund einer hellen gelben Spektrallinie bei einer Wellenlänge von 587,49 Nanometern im Spektrum der Chromosphäre der Sonne. Diese Beobachtung machte der französische Astronom Jules Janssen in Indien während der totalen Sonnenfinsternis vom 18. August 1868. Als er seine Entdeckung bekannt machte, glaubte ihm zunächst niemand, da bislang noch nie ein neues Element im Weltall gefunden wurde, bevor der Nachweis auf der Erde geführt werden konnte. Am 20. Oktober desselben Jahres bestätigte der Engländer Norman Locklear, dass die gelbe Linie tatsächlich im Sonnenspektrum vorhanden ist und schloss daraus, dass sie von einem bislang unbekannten Element verursacht wurde. Da diese Spektrallinie sehr nahe, 1,8 Nanometer von der Mitte der Fraunhofer Doppel-D-Linie, D2 589 Nanometer, D1 589,6 Nanometer des Metalls Natrium lag, nannte er die Linie D3, um sie von diesen Linien D1 und D2 des Natriums zu unterscheiden. Er und sein englischer Kollege Edward Franklin schlugen vor, das neue Element Helium, von griechisch Helios, die Sonne, zu nennen. 14 Jahre später, im Jahre 1882, gelang es Luigi Palmieri durch die Spektralanalyse von Vesuv-Lava erstmals das Element Helium auch auf der Erde nachzuweisen. Am 23. März 1895 gewann der britische Chemiker William Ramsay Helium, indem er das Uranmineral Cleveit, eine Varietät des Uranits, mit Mineralsäulen versetzte und das dabei austretende Gas isolierte. Er war auf der Suche nach Argon, konnte jedoch die gelbe D3-Linie beobachten, nachdem er Stickstoff und Sauerstoff von dem isolierten Gas getrennt hatte. Dieselbe Entdeckung machte fast gleichzeitig der britische Physiker William Crookes und die schwedischen Chemiker Per Theodor Kleve und Nicolas Langlet in Uppsala in Schweden. Diese sammelten ausreichende Mengen des Gases, um dessen Atommasse feststellen zu können. Während einer Ölbohrung in Dexter in Kansas wurde eine Erdgasquelle gefunden, deren Erdgas 12 Volumenprozent eines unbekannten Gases enthielt. Die amerikanischen Chemiker Hamilton Cady und David McFarland der Universität von Kansas fanden 1905 heraus, dass es sich dabei um Helium handelte. Sie publizierten eine Meldung, dass Helium aus Erdgas gewonnen werden kann. Im selben Jahr stellten Ernst Rutherford und Thomas Royce fest, dass Alpha-Teilchen Heliumkerne sind. Die erste Verflüssigung von Helium wurde 1908 vom niederländischen Physiker Heike Kamerlingh-Omnes durchgeführt, indem er das Gas auf eine Temperatur von unter 1 Kelvin kühlte. Festes Helium konnte er auch bei weiterem Abkühlen nicht erhalten. Dies gelang erst 1926 Willem Hendrik Kesum, einem Schüler Kamerlingh-Omnes. Durch Komprimieren des Heliums auf 25 bar bei analoger Temperatur. Kamerlingh-Omnes beschrieb zuerst das Phänomen suprafluider Flüssigkeiten, das heute als Omnes-Effekt bekannt ist. Im frühen 20. Jahrhundert wurden große Mengen Helium in Erdgasfeldern der amerikanischen Great Plains gefunden und damit wurden die Vereinigten Staaten zum führenden Weltlieferanten für Helium. Nach einem Vorschlag von Sir Richard Threlfall förderte die US-Marine 3 kleine experimentelle Heliumproduktionsbetriebe während des Ersten Weltkriegs, um Helium als Füllgas für Sperrballone zu gewinnen. Eine Gesamtmenge von 5700 Kubikmeter Gas mit einem Heliumanteil von 92% wurde von diesen Betrieben gewonnen. Dieses Helium wurde 1921 im ersten heliumgefüllten Luftschiff benutzt, dem C-7 der US Navy. Die Regierung der USA ließ 1925 die National Helium Reserve in Amarillo in Texas errichten, um eine Versorgung von militärischen Luftschiffen in Kriegszeiten und Verkehrsluftschiffen in Friedenszeiten zu sichern. Das Lager befindet sich in einer natürlichen Gesteinsformation 20 Kilometer nordwestlich von Amarillo. Obwohl die Nachfrage nach dem Zweiten Weltkrieg sank, wurde die Förderungsanlage in Amarillo erweitert, damit flüssiges Helium als Kühlmittel für Sauerstoff, Wasserstoff, Raketentreibstoff und andere zu kühlende Gegenstände bereitgestellt werden konnte. Der Heliumverbrauch der USA stieg im Jahr 1965 auf das Achtfache des Spitzenverbrauchs in Kriegszeiten. Nachdem in den USA das Helium Acts Amendments of 1960, Public Law 86777, beschlossen wurde, wurden weitere 5 private Heliumförderanlagen errichtet. Das US-Minenministerium ließ dafür eine 685 Kilometer lange Pipeline von Buxton in Kansas nach Amarillo in Texas bauen. Dieses Lager enthielt 1995 rund 1 Milliarde Kubikmeter Helium und 2004 etwa das Zehnfache des Weltjahresbedarfs an Helium. Bis 2015 soll das Lager leer sein und aufgelöst werden. Helium Privatization Act. Die Reinheit des gewonnenen Heliums stieg nach dem Zweiten Weltkrieg rasant an. Wurde 1945 noch eine Mischung von 98% Helium und 2% Stickstoff für Luftschiffe benutzt, konnte 1949 bereits Helium mit einer Reinheit von 99,995% kommerziell vertrieben werden. Um diesen Reinheitsgrad zu erreichen, ist Aktivkohle nötig, um verbliebene Verunreinigungen, meistens bestehend aus Neon, mittels Druckwechseladsorption zu entfernen. Abschnitt 2 – Vorkommen. Unterabschnitt 2.1 – Weltall. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Helium macht ungefähr 19% von Neptuns äußeren Gasschichten aus. Neptuns Hauptbestandteil ist Wasserstoff. Die blaugrüne Färbung entsteht durch Methan. Nach der Urknalltheorie entstand der größte Teil des heute im Weltraum vorhandenen Heliums in den ersten 3 Minuten nach dem Urknall. Helium ist nach Wasserstoff das zweithäufigste Element. 23% der Masse der sichtbaren Materie bestehen aus Helium, obwohl Wasserstoffatome 8-mal so häufig sind. Außerdem wird Helium durch Kernfusion in Sternen produziert. Dieses sogenannte Wasserstoffbrennen liefert die Energie, die die Sterne auf der Hauptreihe, also die Mehrheit aller Sterne, zum Leuchten bringt. Dieser Prozess liefert den Sternen die Energie für den größten Teil ihres Lebens. Wenn der größte Teil des Wasserstoffs am Ende des Lebens eines Sterns im Kern aufgebraucht ist, zieht sich der Kern zusammen und erhöht seine Temperatur. Dadurch kann nun Helium zu Kohlenstoff verbrannt werden, Heliumflash oder Heliumbrennen. In einer Schale um diesen Kern findet weiterhin das Wasserstoffbrennen statt. Auch Kohlenstoff kann weiter zu anderen Elementen verbrannt werden. Dieser Prozess wird normalerweise bis zum Eisen fortgesetzt, falls keine Supernova-Explosion auftritt. Bei einer Supernova-Explosion werden auch schwerere Elemente als Eisen synthetisiert, die durch die Explosion im Weltraum verteilt werden. Im Verlauf der Zeit reichert sich die interstellare Materie dadurch mit Helium und schwereren Elementen an, sodass später daraus entstandene Sternenpopulationen auch einen größeren Anteil an Helium und schwereren Elementen haben. Auf Sternoberflächen und in Nebeln kommt Helium bevorzugt neutral oder einfach ionisiert vor. Anders als in der Physik und Chemie üblich, wird in der Astronomie nicht die Notation mit hochgestelltem Plus verwendet, da andere Elemente so hoch ionisiert vorkommen können, dass diese Notation unpraktisch wird, zum Beispiel 16-fach ionisiertes Eisen in der Sonnenkorona. Ionisationsstufen werden in der Astronomie mit römischen Ziffern bezeichnet, wobei neutrales Helium als He römisch 1 bezeichnet wird, einfach ionisiertes entsprechend He römisch 2 und vollständig, das heißt zweifach ionisiertes, als Helium römisch 3. Helium ist auch in Planetenatmosphären in unterschiedlichen Anteilen vorhanden. Nachfolgend beispielhaft der bodennahe bzw. bei den Gasplaneten äußere Stoffmengenanteil. Neptun 19% plus minus 3,2%. Uranus 15,2% plus minus 3,3%. Jupiter 10,2%. Saturn 3,25%. Venus 0,0012%. Erde 0,00052%. Unterabschnitt 2.2: Meteoriten, Asteroiden und Mond. Helium kann in Meteoriten und oberflächlichem Mondgestein auch durch Wechselwirkung, sogenannte Spallation, mit kosmischer Strahlung erzeugt werden. Besonders Helium-3 kann deswegen benutzt werden, um das sogenannte Bestrahlungsalter, welches meist dem Zeitraum vom Losschlagen des Meteoriten vom Mutterkörper bis zu seiner Ankunft auf der Erde entspricht, zu bestimmen. Daneben entsteht Helium-4 in Meteoriten durch Zerfall schwerer radioaktiver Elemente. Auch gibt es in Meteoriten weitere Heliumanteile, welche aus der Zeit der Entstehung des Sonnensystems stammen. Der Hauptteil des auch im Regolith des Mondes gebundenen Heliums stammt aus dem Sonnenwind, wenn er ungehindert durch eine Atmosphäre oder ein Magnetfeld auf die Oberfläche trifft. Etwa 4% des Sonnenwindes sind Heliumionen, davon etwa 0,48 Promille Helium römisch 3. Die Heliumionen des Sonnenwindes haben eine Energie von etwa 3 Kiloelektronenvolt, dringen in Feststoffe ein und verbleiben dort, sogenannte Ionenimplantation. Helium ist wegen der geringen Ioneneindringtiefe im Submikrometerbereich, besonders im Feinanteil des Regoliths an der Oberfläche und wegen der Durchmischung bis zu Tiefen von einigen Metern zu finden. Es ist besonders in titanoxidreichen, leitfähigen Mineralen wie Ilmenit verbleiben. Es kommt hier in Konzentrationen bis zu 70 Masse Parts per Million vor. Etwa 100 Parts per Million des im Mondgestein gebundenen Heliums ist das Isotop Helium-3, welches auf der Erde äußerst selten ist und dessen Verwendung in Fusionsreaktoren diskutiert wird. Unterabschnitt 3.3: Erde. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Die Erde produziert Helium durch radioaktive Vorgänge im Erdinneren. Helium-4 entsteht im Erdkörper beim radioaktiven Zerfall, dem sogenannten Alpha-Zerfall, schwererer Elemente wie Uran oder Thorium, wobei Heliumkerne als Alpha-Teilchen ausgesandt werden und anschließend Elektronen einfangen. Es kann in verschiedenen Uran- und Thoriumhaltigen Mineralen wie der Pechblende gefunden werden. Aus der Entstehungszeit der Erde stammt ein Anteil von Helium-3 im Erdmantel, der weit über dem atmosphärischen Wert liegt, das sogenannte Mantelhelium. Das Helium-4-Helium-3-Verhältnis liegt im oberen Erdmantel, der weitgehend entgast ist und dessen Heliumbestand daher im Wesentlichen durch Helium-4 aus Alpha-Zerfällen wieder aufgefüllt wird, bei etwa 86.000. Wenn das Konvektionssystem des unteren Erdmantels weitgehend von dem des oberen getrennt und der Massenaustausch zwischen beiden entsprechend gering ist, liegt das Verhältnis im unteren, kaum entgasten Mantel zwischen 2500 und 26.000. Das heißt, der Anteil von Helium-3 ist höher. Von besonderem geodynamischem Interesse ist dies im Hinblick auf die Ursachen von Hotspot-Vulkanismus. Während für Basalte von mittelozeanischen Rücken, die durch Schmelzprozesse von Material des oberen Mantels entstehen, ein Helium-4-zu-Helium-3-Verhältnis von 86.000 typisch ist, sind Basalte von einigen Hotspots, zum Beispiel ozeanischen Vulkaninseln wie Hawaii und Island, rund 3 bis 4 Mal reicher an Helium-3. Dies wird gemeinhin damit erklärt, dass dieser Vulkanismus durch Mantelplumes verursacht wird, deren Ursprung an der Kern-Mantelgrenze liegt und die daher zumindest teilweise aus Material des unteren Erdmantels bestehen. Helium kommt, durch den gleichen Mechanismus der Ansammlung, in Erdgas mit bis zu 16% Volumenprozent und in geringeren Erdmengen in Erdöl mit etwa 0,4% vor. Europäische Erdgasvorkommen enthalten dabei lediglich Anteile um 0,12 in der Nordsee bis 0,4 Volumenprozent in Polen, während in sibirischen, nordamerikanischen, das heißt Kanada, Texas, Kansas und Oklahoma, und algerischen Erdgasvorkommen bis zu 16% Volumenprozent möglich sind. In unteren Schichten der Erdatmosphäre, besonders der vom Wetter durchmischten Troposphäre, beträgt der Heliumgehalt etwa 5,2 Parts per Million. In sehr großer Höhe entmischen sich Gase tendenziell entsprechend ihrer unterschiedlichen Dichte auch entgegen der durchmischenden Wirkung der ungerichteten molekularen Wärmebewegung. Oberhalb 100 Kilometer Höhe in der Homosphäre liegt die Atmosphäre zunehmend entmischt vor. Helium wird so in Höhen größer als 400 Kilometer teilchenanzahlmäßig das vorherrschende Gas. Dabei entweichen Heliumatome in diesen Höhen in den Weltraum. Im stationären Fall so viel, wie aus der Erdoberfläche durch Diffusion, Förderung und Vulkanismus nachgeliefert wird. Abschnitt 3 – Gewinnung. Erdgas mit einem Heliumabteil ab 0,2% ist der größte und wirtschaftlich wichtigste Heliumlieferant. Da Helium eine sehr niedrige Siedetemperatur besitzt, ist es durch Herunterkühlen des Erdgases möglich, dass Helium von den anderen im Erdgas enthaltenen Stoffen wie Kohlenwasserstoffen und Stickstoffverbindungen zu trennen. Viele Jahre lang gewannen die USA über 90% des kommerziell nutzbaren Heliums der Welt. Noch 1995 wurden in den USA insgesamt 1 Milliarde Kubikmeter Helium gefördert. Der restliche Anteil wurde von Förderungsanlagen in Kanada, Polen, Russland, wobei große Mengen in den unzugänglichen Gebieten Sibiriens liegen, und anderen Ländern geliefert. Nach der Jahrtausendwende kamen Algerien und Katar dazu. Algerien konnte sich rasch zum zweitwichtigsten Heliumlieferanten entwickeln. 2002 stellte Algerien 16% des Heliums her, das in der Welt vertrieben wurde. Das Helium wird dort im Zuge der Erdgasverflüssigung gewonnen. Bei Amarillo in Texas lagerte 2004 etwa das Zehnfache des Weltjahresbedarfs an Helium. Diese ehemals strategische Reserve der US-amerikanischen Regierung muss jedoch aufgrund des Helium Privatization Act der Clinton-Regierung aus dem Jahr 1996 bis 2015 an die Privatwirtschaft verkauft werden. Dadurch wurde zunächst eine Heliumschwemme mit sehr niedrigen Preisen verursacht, die zu verschwenderischem Umgang führte und lange Zeit keine Maßnahmen zu Sparsamkeit aufkommen ließ. Weil der Verbrauch jedoch ständig steigt, droht Helium knapp zu werden und Anlagen zur Wiedergewinnung des Heliums wurden bei Großverbrauchern zunehmend in Betrieb genommen. Experten warnen sogar vor einem Heliummangel, da Helium nur aus einigen Erdgasen gewonnen werden kann. Im Jahr 2016 wurde jedoch ein gewaltiges Heliumvorkommen in Tansania entdeckt, sodass die Heliumkrise vorerst als abgewendet gilt. Da ebenfalls die geologischen Bedingungen ermittelt werden konnten, unter denen sich Helium bildet, erhofft man sich weitere Funde in der Zukunft. Im September 2019 wurde wieder auf eine drohende weltweite Heliumkrise hingewiesen. Das Isotop Helium-3 ist nur zu etwa 1,4 Parts per Million im natürlichen Helium der Erde enthalten und daher um ein Vielfaches teurer als das natürliche Isotopengemisch. Unterabschnitt 3.1 – Erzeugung. Prinzipiell kann Helium auch in Kernreaktionen gewonnen werden. Helium-4 entsteht durch Neutronenbeschuss von Lithium-6 in einem Kernreaktor. Als Nebenprodukt entsteht Tritium über schwerer Wasserstoff. Tritium zerfällt zu Helium-3 durch Beta-Zerfall mit einer Halbwertszeit von 12,33 Jahren. Auch werden sehr geringe Mengen von Helium-3 in mit Wasser moderierten Reaktoren erbrütet, wenn die im Wasser enthaltenen Wasserstoffatome Neutronen einfangen. Aus dem normalen Wasserstoff bildet sich dadurch schwerer Wasserstoff, Deuterium, und daraus durch einen weiteren Neutroneneinfang überschwerer Wasserstoff, Tritium, das wiederum durch Beta-Zerfall zu Helium-3 wird. Bei normalem Wasserstoff ist die Einfangrate höher als beim darauf folgenden Schritt des Neutroneneinfangs durch schweren Wasserstoff. Deshalb können Kernkraftwerke, die schweres Wasser als Moderator verwenden, auch mit Natururan betrieben werden. Abschnitt 4 – Eigenschaften. Unter Abschnitt 4.1 – Physikalische Eigenschaften. 4 Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Das Phasendiagramm von Helium-4. zwei Bilder von Helium-Gasentladungsröhren verschiedener Bauformen und ein Diagramm des Onnes-Effekts des Helium-II. Helium ist nach Wasserstoff das chemische Element mit der zweitgeringsten Dichte und besitzt die niedrigsten Schmelz- und Siedepunkte aller Elemente. Daher existiert es nur unter sehr tiefen Temperaturen als Flüssigkeit oder Feststoff. Bei Temperaturen unter 2,17 Kelvin liegt Helium-4 in einer suprafluiden Phase vor. Bei Normaldruck wird Helium selbst bei einer Temperatur nahe 0 Kelvin nicht fest. Erst bei einem Druck oberhalb 2,5 Megapascal, rund 25-facher Atmosphärendruck, geht Helium bei hinreichend tiefen Temperaturen in eine feste Phase über. Im gasförmigen Zustand. Helium ist ein farbloses, geruchloses, geschmacksneutrales und ungiftiges Gas. Unter Standardbedingungen verhält sich Helium nahezu wie ein ideales Gas. Helium ist praktisch unter allen Bedingungen atomar. Ein Kubikmeter Helium hat bei Standardbedingungen eine Masse von 179 Gramm. Luft ist dagegen etwa 7-mal so schwer. Helium weist nach Wasserstoff die größte thermische Leitfähigkeit unter allen Gasen auf und seine spezifische Wärmekapazität ist außergewöhnlich groß. Helium ist ein guter elektrischer Isolator. Die Löslichkeit von Helium in Wasser ist mit 1,5 Milligramm pro Liter, 9,3 Milliliter pro Liter, bei 20 Grad Celsius und 101.325 Kilopascal geringer als bei jedem anderen Gas. Seine Diffusionsrate durch Festkörper beträgt das Dreifache von Luft und ca. 65% von Wasserstoff. Helium hat bei Standardbedingungen einen negativen Joule-Thomson-Koeffizienten. Das heißt, dieses Gas erwärmt sich bei Ausdehnung. Erst unterhalb der Joule-Thomson-Inversionstemperatur, ca. 40 Kelvin bei Atmosphärendruck, kühlt es sich bei Expansion ab. Daher muss Helium unter diese Temperatur vorgekühlt werden, ehe es durch Expansionskühlung verflüssigt werden kann. Seine kritischen Daten sind ein Druck von 2,27 bar, eine Temperatur von minus 267,95 Grad Celsius gleich 5,2 Kelvin und eine Dichte von 0,0696 Gramm pro Kubikzentimeter. Im flüssigen Zustand. Helium römisch 1. Bei Normaldruck bildet Helium zwischen dem Lambda-Punkt bei 2,1768 Kelvin und dem Siedepunkt bei 4,15 Kelvin eine farblose Flüssigkeit. Helium römisch 2. Flüssiges Helium 4 entwickelt unterhalb seines Lambda-Punktes sehr ungewöhnliche Eigenschaften. Helium mit diesen Eigenschaften wird als Helium römisch 2 bezeichnet. Helium römisch 2 ist ein suprafluider Stoff. So fließt es etwa durch kleinste Öffnungen in Größenordnungen von 10 hoch minus 7 bis 10 hoch minus 8 Meter und hat keine messbare Viskosität. Jedoch konnte bei Messungen zwischen zwei sich bewegenden Scheiben eine Viskosität ähnlich der von gasförmigen Helium festgestellt werden. Dieses Phänomen wird mit dem Zwei-Fluid-Modell, respektive Zwei-Flüssigkeiten-Modell, nach Laszlo Tisza erklärt. Laut dieser Theorie ist Helium römisch 2 wie ein Gemisch aus Helium-4-Teilchen im normalfluiden sowie im suprafluiden Zustand. Demnach verhält sich Helium römisch 2 so, als gäbe es einen Anteil an Heliumatomen mit und einen ohne messbarer Viskosität. Anhand dieser Theorie können viele Phänomene der Tieftemperaturphysik, wie zum Beispiel der thermomechanische Effekt, relativ einfach und klar erklärt werden. Allerdings muss man deutlich darauf hinweisen, dass die zwei Flüssigkeiten weder theoretisch noch praktisch trennbar sind. In Helium römisch 2 konnten die von Liu Landau postulierten Rotonen als kollektive Anregungen nachgewiesen werden. Helium römisch 2 zeigt den Onnes-Effekt. Wenn eine Oberfläche aus dem Helium hinausragt, bewegt sich das Helium auf dieser Fläche auch gegen die Schwerkraft. Helium römisch 2 entweicht auf diese Weise aus einem Behälter, der nicht versiegelt ist. Wenn es einen wärmeren Bereich erreicht, verdunstet es. Aufgrund dieses Kriechverhaltens und der Fähigkeit des Heliums römisch 2, selbst durch kleinste Öffnungen auszulaufen, ist es sehr schwierig, flüssiges Helium in einem begrenzten Raum zu halten. Es ist ein sehr sorgfältig zu konstruierender Behälter nötig, um Helium römisch 2 aufzubewahren, ohne dass es entweicht oder verdunstet. Die Wärmeleitfähigkeit von Helium römisch 2 lässt sich nicht mit der klassischen Wärmeleitung vergleichen, sie weist eher Parallelen zum Wärmetransport mittels Konvektion auf. Dadurch ist ein schneller und effektiver Wärmetransport über weite Distanzen möglich, was bei klassischer Wärmeleitung selbst mit sehr guten Wärmeleitern nicht möglich ist. Diese Art der Leitung wird auch als zweiter Schall bezeichnet, da er genauso wie Schall durch eine longitudinale Wellengleichung beschrieben werden kann. Helium römisch 2 bei 1,8 Kelvin leitet Wärme als Impuls mit einer Geschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde. 1971 gelang David M. Lee, Douglas D. Ozerhoff und Robert C. Richardson das Heliumisotop Helium 3 ebenfalls in einen suprafluiden Zustand zu versetzen, indem sie das Isotop unter die Temperatur von 2,6 Millikelvin abkühlten. Dabei geht man davon aus, dass zwei Atome Helium 3 ein Paar bilden, ähnlich einem Cooper-Paar. Dieses Paar besitzt ein magnetisches Moment und einen Drehimpuls. Die drei Wissenschaftler erhielten für diese Entdeckung 1996 den Nobelpreis für Physik. In festem Zustand. Helium kann als einziger Stoff unter Normaldruck nicht verfestigt werden. Dies gelingt nur unter erhöhtem Druck, etwa 2,5 MPa bei Helium 4 und 2,93 MPa bei Helium 3 und bei sehr niedriger Temperatur, weniger als 1,5 Kelvin. Der beim Phasenübergang entstehende, fast vollkommen durchsichtige Feststoff ist sehr stark komprimierbar. Im Labor kann dessen Volumen um bis zu 30% verringert werden. Helium ist mehr als 50 mal leichter komprimierbar als Wasser. Im festen Zustand bildet es kristalline Strukturen aus. Festes und flüssiges Helium sind optisch kaum voneinander zu unterscheiden, da ihre Brechungsindizes fast gleich sind. In einem anderen Fall kann bei Unterstreiten von etwa 200 Millikelvin und gleichzeitigem Zentrifugieren ein Zustand erreicht werden, den man suprasolide oder auch suprafest nennt. Hierbei stoppt ein Teil des Feststoffes die eigene Rotation und durchdringt die restlichen Teile der Materie. Zu diesem teilweise umstrittenen Effekt gibt es noch keine bekannten Thesen oder Theorien. Unterabschnitt 4.2 – Atomare Eigenschaften. Die zwei Elektronen des Heliumsatoms bilden die abgeschlossene, kugelsymmetrische Elektronenschale des 1s-Atomorbitals. Diese Elektronenkonfiguration ist energetisch äußerst stabil. Es gibt kein anderes Element mit einer höheren Ionisierungsenergie und einer geringeren Elektronenaffinität. Helium ist trotz seiner größeren Elektronenzahl kleiner als Wasserstoff und damit das kleinste Atom überhaupt. Abhängig von der Spinorientierung der zwei Elektronen des Heliumatoms spricht man von Parahelium im Falle von zwei einander entgegengesetzten Spins, S gleich 0, und von Orthohelium bei zwei parallelen Spins, S gleich 1. Beim Orthohelium befindet sich eines der Elektronen nicht im 1s-Orbital, da dies das Pauli-Verbot verletzen würde. Die Benennung dieser Zustände geht auf einen früheren Irrtum zurück. Da der elektromagnetische Übergang zwischen dem Grundzustand des Orthoheliums und dem Grundzustand des Paraheliums, also dem Heliumgrundzustand, verboten ist, erschienen die beiden Varianten des Heliums spektroskopisch wie zwei unterschiedliche Atome. Dies führte dazu, dass Karl Runge und Louis Paschen postulierten, Helium bestehe aus zwei getrennten Gasen, Orthohelium, richtiges Helium und Paraheliumfür das sie den Namen Asterium vorschlugen. Neben der Elektronenkonfiguration des Orthoheliums können die Elektronen, zum Beispiel durch Beschuss mit Elektronen, weitere angeregte Zustände einnehmen. Diese langlebigen, angeregten Zustände werden als metastabile Energieniveaus bezeichnet. Unterabschnitt 4.3 – Chemische Eigenschaften. Ein Diagramm zeigt die Besetzung der Orbitale eines hypothetischen He2-Moleküls. Helium ist ein Edelgas. Die einzige Elektronenschale ist mit zwei Elektronen voll besetzt. Beide Elektronen sind durch räumliche Nähe zum Atomkern sehr stark an diesem gebunden. Nicht zuletzt deswegen ist Helium selbst im Vergleich zu anderen Edelgasen ausgesprochen reaktionsträge. Das zeigt sich auch an den hohen Ionisierungsenergien des Heliumatoms. Heliumdimer. Wie anhand des Molekülorbitalschemas ersichtlich wird, bilden Heliumatome untereinander keine chemische Bindung. Beim Helium ist das 1s-Orbital mit einem Elektronenpaar besetzt. Bei der Kombination zweier dieser voll besetzten Atomorbitale A und B ist sowohl das bindende als auch das antibindende Molekülorbital mit je einem Elektronenpaar besetzt. Bei dem sich hypothetisch ausbildenden Bindungsorbitalen wird der energetisch günstigere, sogenannte bindende Zustand durch den ebenfalls besetzten, aber energetisch ungünstigeren antibindenden kompensiert. Das Gesamtsystem liegt energetisch nicht niedriger und es kommt keine Bindung zustande. Aufgrund der für alle Atome und Moleküle wirksamen van der Waals Wechselwirkung existiert jedoch auch bei Helium ein Dimer, allerdings mit einer äußerst kleinen Bindungsenergie von ca. 1,1 mK gleich 9,5 mal 10 hoch minus 26 Joule und einem entsprechenden großen Bindungsabstand von ca. 52 Ångström. Ionische Bindungen. Unter extremen Bedingungen ist es möglich, eine quasi-chemische Verbindung von Helium mit einem Proton HeH+ zu erzeugen. Diese Verbindung ist bei Normalbedingungen sehr instabil und kann nicht in Form eines Salzes wie HeH+X- isoliert werden. Gleichung: He plus H+ wird zu HeH+. In einem Gemisch aus Helium und Wasserstoff bildet sich während einer elektrischen Entladung ein Heliumhydridion. Eine entsprechende Reaktion kann zwischen zwei Heliumatomen ablaufen, wenn die zur Ionisierung notwendige Energie zugeführt wird. Gleichung: He plus He wird zu HeHe+ plus E-. Diese Verbindungen können aber nicht als wirkliche chemische Verbindungen bezeichnet werden, sondern eher als ionische Agglomerationen, die unter Ausnahmebedingungen entstehen, nur sehr kurz bestehen und sehr rasch wieder zerfallen. Abschnitt 5 – Isotope. Dieser Abschnitt beginnt mit einer Tabelle über verschiedene Eigenschaften der Heliumisotope. Ruheenergie, Helium 3, 2809 Megaelektronenvolt. Helium 4, 3728 Megaelektronenvolt. Dichte, Helium 3, 0,134 Kilogramm pro Kubikmeter. Helium 4, 0,178 Kilogramm pro Kubikmeter. Kritische Temperatur, Helium 3, 3,32 Kelvin. Helium 4, 5,20 Kelvin. Lambda-Punkt, Helium 3, 0,0025 Kelvin. Helium 4, 2,1768 Kelvin. Schmelzdruck bei 0 Kelvin. Helium 3, 3,439 Megapascal. Helium 4, 2,536 Megapascal. Siedepunkt. Helium 3, 3,19 Kelvin. Helium 4, 4,21 Kelvin. Von den 8 bekannten Isotopen des Heliums sind lediglich Helium 3 und Helium 4 stabil. In der Erdatmosphäre existiert pro Million Helium 4 Atome nur ein Helium 3 Atom. Jedoch variiert die Proportion der beiden Isotope je nach dem Herkunftsort der untersuchten Heliumprobe. Im interstellaren Medium sind Helium-3-Atome 100-mal so häufig. In Gesteinen der Erdkruste und des Erdmantels liegt die Proportion ebenfalls weit über dem atmosphärischen Wert und variiert je nach Herkunft um den Faktor 10. Diese Variationen werden in der Geologie benutzt, um die Herkunft des Gesteines zu klären. Helium-3 und Helium-4 weisen aufgrund der unterschiedlichen Symmetrieeigenschaften, Helium-3-Atome sind Fermionen, Helium-4-Atome sind Bosonen, einige unterschiedliche physikalische Eigenschaften auf, die sich insbesondere bei tiefen Temperaturen zeigen. So trennen sich gleiche Anteile von flüssigem Helium-3 und Helium-4 unter 0,8 Kelvin aufgrund ihrer unterschiedlichen Quanteneigenschaften in zwei unmischbare Flüssigkeiten, ähnlich Öl und Wasser. Dabei schwimmt eine Phase aus reinem Helium-3 auf einer Phase, die hauptsächlich aus Helium-4 besteht. Weiterhin unterscheiden sich die zwei Isotope deutlich in ihren suprafluiden Phasen. Unterabschnitt 5.1 Kernfusion. In Ankündigungen neuer Raumfahrtmissionen der USA, Russlands und Chinas, weiterhin auch Europas, Indiens und Japans zum Mond, wurden mehrfach die dortigen, anteilig größeren Vorkommen von Helium-3 als lohnende Quelle genannt, um Kernfusionsreaktoren auf Basis dieses Isotops auf der Erde zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Deuterium-Tritium-Fusionsreaktion lieferte die Deuterium-Helium-3-Reaktion bei ähnlich großem Energiegewinn keine freien Neutronen, sondern Protonen. Dies würde die Radioaktivitätsprobleme der Fusionsenergiegewinnung dramatisch verringern. Andererseits ist die Herbeiführung dieser Reaktion wegen der nötigen viel höheren Plasmatemperatur eine noch ungelöste technische Herausforderung. Unterabschnitt 5.2 Hypothetisches Diproton. Ein besonderes fiktives Isotop des Heliums ist Helium-2, dessen Kern, das Diproton, im Falle seiner Existenz lediglich aus zwei Protonen bestünde. Für ein System aus zwei Protonen gibt es jedoch keinen gebundenen Zustand, da sich diese wegen des Pauli-Prinzips, im Gegensatz zum Proton und Neutron beim Deuteron, nur in einem Singulett-Zustand mit antiparallelen Spins befinden dürfen. Aufgrund der starken Spin-Abhängigkeit der Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung ist diese aber energetisch angehoben und daher nicht gebunden. Abschnitt 6 Verwendung und Handelsformen. Eine schematische Darstellung eines Helium-Neon-Lasers illustriert diesen Abschnitt. Das im Großhandel angebotene Helium stammt weltweit aus Großanlagen in 5 Ländern: USA, Russland, Polen, Katar und Algerien. Die Gewinnung von Helium erfolgt aus Erdgas. Ausgeliefert im Bereich technische Gase wird Helium in Form von verdichtetem Gas in Druckflaschen mit 200 bar Druck und Reinheitsgraden von Helium 4.6, 99,996% Heliumanteil bis zu hochreinem Helium 7.0, 99,999999% Heliumgehalt. Stahlflaschen mit typisch 10 bis 50 Liter Volumen enthalten bei 200 bar nur 1,8 bis 9,1 Normkubikmeter Helium, da es sich bei 200 bar schon deutlich nicht ideal verhält. Größere Mengen werden in Paletten zu je 12 Flaschen oder Flaschenbündeln zu ebenfalls je 12 50 Liter Flaschen geliefert. Noch größere Mengen kommen tiefkaltflüssig in Kryosattelauffliegern oder Tube Trailern mit typisch 10 12 Meter langen Rohren gefüllt mit etwa 200 bar Helium, in Summe 5000 Normkubikmeter. Helium wird auch tiefkalt verflüssigt, in Kryoschiffen transportiert, etwa von einer Produktionsstätte in Afrika zu einem Hafen westlich nahe bei Marseille. Helium für Endverbraucher wird im Handel mit geringer Reinheit von ca. 98% bis über 99% primär in Form von Einweggasflaschen als sogenanntes Ballongas angeboten und damit auf Veranstaltungen und Feiern einfach und gefahrlos kleinere Mengen von Luftballons aufblasen und aufsteigen lassen zu können. Ballongas kann grundsätzlich auch als Traggas für größere Ballone wie Wetterballone eingesetzt werden, ist aber im Vergleich zu Wasserstoff in dieser Anwendung teurer. Helium wird vielseitig verwendet. Helium-Sauerstoff-Gemisch 80:20 dient in der Intensivmedizin als Atemgas. Das Gemisch strömt mit geringem Widerstand durch Verengungen und lässt sich daher leichter atmen. Beim professionellen Tauchen werden verschiedene Gemische mit Helium wie Trimix, bestehend aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium, Hydrelyox, Wasserstoff, Helium und Sauerstoff und Heliox, Helium und Sauerstoff, als Atemgas verwendet. Nachteilig wirkt sich hier die hohe Wärmekapazität des Heliums aus, was bei kalter Umgebung zum Auskühlung der Lunge und damit des Tauchers führt. In der Lebensmittelindustrie wird es als Treibgas oder Packgas verwendet und ist als Lebensmittelzusatzstoff E-939 zugelassen. Helium ist ein bevorzugtes Traggas für Ballons und Luftschiffe, denn es hat eine im Vergleich zur Luft sehr geringe Dichte, brennt nicht und kann daher gefahrlos mit Luft vermischt werden. Helium hat deshalb den brennbaren Wasserstoff, der mit Luft explosiv entzündliche Mischungen bildet, weitgehend verdrängt, auch wenn die Dichte von Helium höher und damit seine Tragkraft etwas niedriger als die des Wasserstoffs ist. Allerdings ist aufgrund der hohen Diffusionsrate die Anforderung an die Dichtheit der Hülle höher als bei allen anderen Gasen. In der Schweißtechnik wird Helium in Reinform oder als Zumischung als Inertgas eingesetzt, um die Schweißstelle vor Sauerstoff zu schützen. Zudem lässt sich mit Helium die Einbrenntiefe und die Schweißgeschwindigkeit steigern sowie die Bildung von Spritzern verringern, insbesondere bei Roboterschweißungen und bei Verarbeitungen von Aluminium und rostfreien Stählen. Technisch wird verflüssigtes Helium, die Isotope Helium-4 und Helium-3, als Kühlmittel zum Erreichen sehr tiefer Temperaturen eingesetzt. Mit Helium-4 lassen sich durch Verdampfungskühlungen Temperaturen bis etwa 1 Kelvin erreichen, mit dem Isotop Helium-3 bis etwa 240 Millikelvin. Mit dem Verfahren der Helium-3-Helium-4-Mischungskühlung werden bis etwa 5 Millikelvin erreicht, wobei dieses Verfahren deutlich kostengünstiger als eine reine Helium-3-Kühlung ist. Beim Einsatz von supraleitenden Magneten dient Helium als Kühlmittel, um damit den Supraleiter unter seiner Sprungtemperatur zu halten. Praktische Anwendungen sind hier besonders die Kernspintomographie, MRT, für medizinische Anwendungen sowie die Magnetresonanzspektrologie, NMR, und der Betrieb von Teilchenbeschleunigern in der Forschung. In der Raumfahrt kühlt flüssiges Helium Infrarotteleskope und die hochempfindlichen Infrarotkameras in Weltraumteleskopen, die nur nahe dem absoluten Nullpunkt ohne zu stark störende Eigenwärme arbeiten können. Beispiele sind IRAS, ISO, das Spitzer und das Herschel-Weltraumteleskop. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Herstellung von optischen Glasfasern in heliumgekühlten Falltürmen. Komprimiertes Heliumgas kann als Kühlmittel eingesetzt werden, insbesondere dort, wo ein chemisch wie auch kernphysikalisch besonders inertes Kühlmittel benötigt wird. Kernphysikalisch inert ist allerdings nur die Hauptkomponente Helium-4, während Helium-3 durch thermische Neutronen leicht in radioaktives Tritium überführt wird. Als Beispiel sei der Thorium-Hochtemperaturreaktor, kurz THTR, genannt, wo das Helium bei sehr hohen Temperaturen verwendet wurde. Zu beachten ist, dass Helium zwar eine hohe spezifische, aber eine niedrige molare Wärmekapazität besitzt. Dies ist insbesondere bei geschlossenen Apparaturen problematisch, da es im Falle eines Temperaturanstiegs, zum Beispiel bei Stromausfall, schnell zu einer massiven Druckerhöhung kommt. Als nachteilig bei der Anwendung als Kühlmittel hat sich die, wie bei allen Gasen, mit steigender Temperatur zunehmende Viskosität von Helium erwiesen, da das die Kühlung heißer Bereiche verschlechtern kann. Die Suche nach Undichtigkeiten in Druckgasarmaturen wird durch eine Befüllung mit Helium erleichtert. Außen an der Druckarmatur wird ein Lecksuchspray aufgebracht. Helium dringt besonders leicht durch Leckstellen und erzeugt deutlichere Schaumblasen als das Betriebsgas. Bei Vakuumanlagen wird Helium als diffusionsfreudigstes Lecksuchsgas eingesetzt, indem die Vakuumtemperatur mit einer Pumpe evakuiert wird und ein Massenspektrometer hinter die Pumpe gehängt wird. Wird nun die Apparatur, außen nur lokal, um Leckstellen zu finden, mit Helium angeblasen, kann mithilfe des Massenspektrometers ein eventueller Helium-Eintritt in die Apparatur detektiert und die Leckrate gemessen werden. Diese rasche und empfindliche Lecksuchmethode wird auch an Chemieanlagen und bei der Fertigung von Wärmetauschern für Klimaanlagen oder Benzintanks für Autos benutzt. Helium wird in Gasform in der Raketentechnik eingesetzt, um bei pumpgeförderten Flüssigtreibstoffraketen den verbrauchten Treibstoff zu ersetzen, damit die dünnwandigen Treibstofftanks der Rakete nicht implodieren, wenn der Treibstoff von den Treibstoffpumpen der Triebwerke aus den Tanks gesaugt wird. Bei druckgasgeförderten Flüssigtreibstoffraketen drückt Helium den Treibstoff in die Triebwerke. Helium wird hier wegen seines niedrigen Gewichtes und seiner niedrigen Siedetemperatur benutzt. Da es als Edelgas nicht mit dem Treibstoff reagieren kann, stellen auch aggressive, hypergolische Treibstoffe kein Problem dar. Helium wird als Hilfsgas in verschiedenen Lasertypen eingesetzt, zum Beispiel dem Helium-Neon-Laser, dem Helium-Cadmium-Laser sowie einiger Typen des Kohlendioxid-Lasers. Es dient als Stoßpartner zur An- oder Abregung des Laserniveaus der eigentlichen aktiven Lasermedien. Reinsthelium dient als Trägergas in der Gaschromatographie. In Gaslandungsröhren leuchtet Helium gelblich bis weiß. Aufgrund seiner thermodynamischen Eigenschaften ist Helium ein sehr gutes Arbeitsmedium für Stirlingmotoren. Hyperpolarisiertes Helium-3 wird in der Diagnostik versuchsweise als Kontrastmittel für kernspintomographische Aufnahmen der Lunge verwendet. Statt Druckluft zum Antrieb von Schlagschraubern beim Radwechsel im Formel 1 Automobilsport, damit konnten diese bei einem bestimmten Druck um 30% schneller betrieben werden. Um Kosten zu vermeiden, wurde das ab 2012 per Reglement verboten. Bei Festplattenlaufwerken reduziert die Füllung mit Helium statt Luft Strömungseffekte und Vibrationen im Betrieb und erlaubt so kleinere Abstände der einzelnen Magnetscheiben voneinander. Bei gleicher Baugröße können dadurch mehr Magnetscheiben untergebracht und die Speicherkapazität der Festplatte dadurch erhöht werden. Abschnitt 7 Gefahren. Helium zählt zu den Inertgasen und ist ungiftig. Bei der Handhabung von größeren Mengen gasförmigen Heliums müssen dann Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, wenn aufgrund der Gasmenge und der räumlichen Situation die Gefahr besteht, dass es zu einer Verdrängung von Atemluft kommen kann. Die Unfallzahlen durch Ersticken sind bei Helium im Gegensatz zu anderen häufig als Inertgas eingesetzten Gasen, zum Beispiel Stickstoff, niedriger, da aufgrund der geringen Dichte gasförmiges Helium sofort aufsteigt und es somit auch in schlecht belüfteten Räumen in unteren Bereichen nur in seltenen Fällen zu einer vollständigen Sauerstoffverdrängung der Umgebungsluft und damit zu der Gefahr einer Erstickung kommt. Potenzielle Gefahrenbereiche können Ansammlungen von Heliumgas in nach oben dichten baulichen Strukturen sein, beispielsweise Dachstühle, unter denen sich eine Heliumblase bilden kann. Beim Hantieren mit Flüssighelium, UN-Nummer UN-1963, es ist um 73 Kelvin kälter als Flüssigstickstoff, der ebenfalls als tiefkalt bezeichnet wird, ist die Verwendung von Schutzkleidung notwendig, um Erfrierungen durch Kontakt zu verhindern. Die Gefahr geht im Wesentlichen von tiefgekühlten Behältern, Apparaturen und Armaturen bzw. durch die Vorkühlung durch flüssigen Stickstoff aus, da Flüssighelium selbst nur eine extrem geringe Kühlleistung, 220 ml Flüssighelium hat die Kühlleistung von 1 ml flüssigem Stickstoff, hat. Eine Schutzbrille schützt die Augen oder ein Visier das ganze Gesicht, dichte Handschuhe einer gewissen Dicke und mit Stulpe die Hände. Offene Taschen oder Stiefelschächte sind Eintrittspforten für Spritzer und daher zu vermeiden. Weitere Gefahren gehen durch Vereisung und damit verbundener Verstopfung und Explodieren von Leitungen und Gefäßen aus. Helium-Druckgasbehälter, meist nahtlose Stahlzylinder für 200 bar Hochdruck oder aber geschweißte, oft Einwegflaschen, stehen unter hohem Druck. Ihr Erhitzen über den Richtwert von 60 Grad Celsius oder Kontakt mit Feuer ist strikt zu vermeiden. Denn einerseits steigt der Innendruck mit der Temperatur und andererseits nimmt die Festigkeit der Stahlwandung ab, sodass ein sehr energetisches Platzen des Gefäßes droht. Auch das Abreißen des Ventils, etwa wenn eine Flasche ohne Schutzkappe fällt, oder das Brechen einer Berstscheibe löst einen Gasstrahl mit gefährlichen Folgen aus. Abschnitt 8 – Sonstiges. Nach dem Einatmen von Helium klingt, solange die Atemwege einen relevanten hohen Anteil an Helium enthalten, die menschliche Stimme erheblich höher. Populär wird dieser Effekt Mickey-Maus-Stimme genannt, die allerdings durch schnelleres Abspielen von Tonband, also Erhöhung aller Frequenzen und des Tempos, um einen bestimmten Faktor erzielt wurde. Die Klangfarbe einer Stimme hängt dagegen von der Lage der Formanten im Mundraum ab, die durch Faktoren wie Zungen- und Lippenstellung beeinflusst werden. Formanten sind diejenigen Frequenzbereiche, die am stärksten durch Resonanzwirkung verstärkt werden. Diese Formanten hängen auch von der Schallgeschwindigkeit im entsprechenden Medium ab, in der Luft 350 Meter pro Sekunde, bei Helium 1030 Meter pro Sekunde. Beträgt zum Beispiel die Lage der ersten drei Formanten in Luft 220, 2270 und 3270 Hertz, so ändert sich dies in reinem Helium zu 320, 3900 und 5500 Hertz. Dadurch ergibt sich ein anderes Stimmbild und die Stimme erscheint insgesamt höher, selbst wenn die Höhe des Stimmtones durch das Edelgas unverändert bliebe. Einen ähnlichen Effekt gibt es, wenn ein anfangs nur luftgefülltes Blasinstrument mit Helium angeblasen wird. Infobox chemisches Element für das Helium. Allgemein: Name Helium, Symbol He, Ordnungszahl 2. Elementkategorie Edelgas. Gruppe 18, Periode 1, Block S. Aussehen: farbloses Gas. CAS-Nummer 7440-59-7. EG-Nummer 231-168-5. ECHA-Infocard 100-028-334. ATC-Code V03AN03. Massenanteil an der Erdhülle 0,004 parts per million. Atomar: Atommasse 4,002602 U. Kovalenter Radius 28 Pikometer. Van der Waals Radius 140 Pikometer. Elektronenkonfiguration 1s2. Erste Ionisierungsenergie 24,587388 Elektronenvolt, ungefähr gleich 2372,32 Kilojoule pro Mol. Zweite Ionisierungsenergie 54,417765 Elektronenvolt, ungefähr gleich 5250,51 Kilojoule pro Mol. Physikalisch: Aggregatzustand gasförmig. Dichte 0,1785 Kilogramm pro Kubikmeter. Magnetismus: diamagnetisch, Chi m gleich minus 1,1 mal 10 hoch minus 9. Schmelzpunkt: 0,95 Kelvin gleich minus 272,2 Grad Celsius bei 2,5 Megapascal. Siedepunkt: 4,15 Kelvin gleich minus 269 Grad Celsius. Molares Volumen im festen Zustand 21,00 mal 10 hoch minus 6 Kubikmeter pro Mol. Verdampfungswärme 0,0840 Kilojoule pro Mol. Schmelzwärme 0,02 Kilojoule pro Mol. Schallgeschwindigkeit 970 Meter pro Sekunde bei 273,15 Kelvin. Spezifische Wärmekapazität 5193 Joule pro Kilogramm pro Kelvin. Wärmeleitfähigkeit 0,1513 Watt pro Meter pro Kelvin. Chemisch: Oxidationszustände 0. Elektronegativität 5,50 nach Allred and Rocco, 4,86 nach Mulliken, 5,2 im Durchschnitt. Keine Angaben zur Pauling-Skala. Isotope. Isotop Helium 3. Isotopenverhältnis 0,000137%. Stabil. Isotop Helium 4. Isotopenverhältnis 99,999863%. Stabil. Isotop Helium 5. Synthetisch. Halbwertszeit 7,618 × 10⁻²² Sekunden. Zerfallsart N. Zerfallsenergie 0,60 Megaelektronvolt. Zerfallsprodukt Helium 4. Isotop Helium 6. Synthetisch. Halbwertszeit 806,7 Millisekunden. Zerfallsart Beta minus. Zerfallsenergie 3,508 Megaelektronvolt. Zerfallsprodukt Lithium 6. NMR-Eigenschaften. Helium 3. Spinquantenzahl 1/2. Gyromagnetisches Verhältnis −20,380 × 10⁷ Radiant pro Tesla pro Sekunde. Kernspinresonanzspektroskopie 0,442. Larmor-Präzision bei 4,7 Tesla 152,45 MHz. Sicherheitshinweise: GHS-Gefahrstoffkennzeichnung, Achtung, Klasse 2.2, H-Satz 280, P-Satz 403. Der Artikel Helium wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 3. April 2021 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/helium. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.